Also ich finde es ganz wichtig auch, dass man da auch Eigenverantwortung übernimmt fürs eigene Empfinden. Es ist nicht hilfreich, wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt hochsensibel und alle müssen sich nach mir richten, sondern ich bin selber verantwortlich für meine Gefühle und ich kann meinem Partner sagen, du schau, wenn du das so und so sagst, das verletzt mich, aber grundsätzlich ist nicht der Partner für mein Empfinden verantwortlich. So.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Jeder Fünfte in unserer Gesellschaft spürt mehr, fühlt mehr wie andere. Sie nehmen mehr wahr. Man sagt dieser Gruppe von Menschen auch, sie seien hochsensibel. Und sie nehmen nicht nur intensiv wahr, es ist für sie auch mega intensiv, um die inneren und äußeren Reize gut zu verarbeiten. Das ist ganz häufig anstrengend und ein Haufen Betroffene haben manchmal das Gefühl, sie seien einfach ein bisschen falsch gewickelt. Irgendetwas stimme nicht mit ihnen. Dass sie zum Beispiel immer gerade wissen, wenn es jemandem nicht gut geht, dass ihnen Probleme auch schneller können körperliche Schmerzen machen oder dass sie einen Konflikt viel länger beschäftigen, als das als normal gilt. Karin Rappo ist psychosoziale Beraterin, selber hochsensibel und sie ist ganz sicher, wenn man weiss, wie man die eigene Hochsensibilität kann erkennen und managen lernen, dann ist sie eine Gabe für einen selber und ein grosser Gewinn für die Gesellschaft. Letzte Woche haben wir ganz allgemein mal geklärt, was denn überhaupt Hochsensibilität bedeutet und wie sie sich zeigen kann. Heute wird es jetzt ganz praktisch. Karin Rappo hat uns Strategien mitgebracht, wie man sie für den Alltag anwenden kann, die einem das Leben leichter machen. Und wir reden in dieser Stunde auch darüber, wie man umgeht damit, wenn zum Beispiel der Partner oder das eigene Kind hochsensibel ist. Schön, sind ihr dabei. Mein Name ist Ruth Stutz. Karin Rappo, mega schön, bist du wieder da und können wir über das wichtige Thema reden.
Schön, ich freue mich auch. Danke, Ruth.
Warum bist du gern hochsensibel, Karin?
Ja, das war nicht immer so. Das war ein Prozess. Und heute muss ich sagen, heute möchte ich meine Hochsensibilität nicht mehr missen, weil es gibt mir einfach auch, es ist einfach auch mega schön, wenn man so viel wahrnimmt im Schönen, also wenn man auch kann, so geniessen, feines Essen oder schöne Musik, ja, all diese Sachen oder einfach auch irgendwie so Beziehungen, kann ganz tief leben, das ist einfach auch mega, mega schön.
Früher hast du das aber nicht so schön gesehen, gell?
Nein, früher sind wir so mehr die Herausforderungen im Vordergrund gestanden, wie das oft so einfach ist, wenn man sich neu mit dem Thema dort befasst, dann ist es einfach mal eher so das Schwierige im Vordergrund. Und das ist auch bei mir so gewesen und es ist wieder ein längerer Prozess gewesen, bis wir so die Gabe einfach sich immer mehr hat dürfen entfalten.
Mhm. Was hast du denn Herausforderungen gefunden, weißt du, in deinem Alltag, wo dich gestresst hat?
Ja, einfach so, dass schnell Reize überflutet sind. Also die vielen Reize, äußere und innere, die so auf einen einprasseln. Und ja, wo man sich dann wie schon kann, einfach auch irgendwo hilflos ausgeliefert fühlen. Mhm. Mhm. Wenn man noch nicht so gute Strategien hat. Genau.
Wie gehst denn du heute mit deiner Hochsensibilität um?
Heute kann ich besser damit umgehen, weil heute weiss ich, was mir gut tut. Ich weiss, was ich brauche, um wieder runterzufahren. Und ich kann mich wie auch auf Situationen, wo ich von vornherein schon weiss, ah, das wird herausfordernd, weil das wird reizüberflutig geben für mich oder das wird streng werden oder so stressig. Wie auch immer, kann ich mich wie auch schon anders darauf einstellen, weil ich weiß, wie mein Nervensystem darauf reagiert und ich kann dann vorher und nachher gut für mich sorgen.
Das gehört auch ein bisschen dazu, dass man sich selber gut kennenlernt.
Dass man sich selber gut kennenlernt und dass man selber auch gut zu sich ist und sich nicht, wie selber sagt, ja komm, stell dich nicht so an, tu nicht so, sondern wie auch, dass ich mir auch wie kann selber sagen, zum Beispiel die letzte Woche war sehr, sehr stressig bei uns und ich kann mir jetzt wie sagen, oh, das war jetzt einfach auch wirklich viel gewesen. Und heute am Abend tue ich jetzt nicht noch bügeln oder im Haushalt oder was auch immer, sondern jetzt tue ich einfach wirklich mal die Füße hochlegen und was auch immer.
Mhm.
etwas, was einem gut tut.
Genau, aber einfach sich, ja, mir selber auch gut tun und mir auch sagen, mir auch selber zusprechen, hey, das ist jetzt einfach auch wirklich viel gewesen und wirklich stressig gewesen. Und Karin, du hast es gut gemeistert.
Lieb sie mit sich selber, gell?
Genau.
Komm, wir schauen nochmal an. Wir haben ja das in der letzten Folge ganz genau angeschaut, was genau Merkmale sind von Hochsensiblen. Wie kann man selber herausfinden, dass man das ist? Aber wir schneiden jetzt natürlich nochmal jetzt an. Weißt du, was sind ganz klare Merkmale von Hochsensiblen? Was würdest du sagen?
Ja, es gibt so vier Kriterien, anhand denen man Hochsensibilität beschreibt. Das ist so die ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, das lange Nachhallen, die schmale Komfortzone und so die Tendenz zur Überstimulation, also die Reizüberflutung.
Komm, wir schauen jetzt nochmal genau im Detail an. Was hast du gesagt als erstes?
Die ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit.
Was heisst das?
Also, dass man einfach hochsensible Menschen sehr viel wahrnehmen, mehr als andere. Da wird zum Beispiel auch das vernetzte Denken dort reingehören. Also es gibt Hochsensible, die ausprägt vernetztes Denken haben, das kognitiv sehr stark sind. Das wird dort zum Beispiel reingehören.
Dann hast du gesagt, das lange Nachhallen.
Genau.
Was heisst das?
Das heisst, dass wenn man etwas erlebt hat, egal, ob das jetzt etwas Schwieriges oder etwas Schönes war, dass einem das wie noch lange nachgeht. Dass man wie so in der Erinnerung immer wieder so einfach noch bearbeitet und noch nicht, wo vielleicht jemand anders hat es vielleicht schon wieder vergessen. Und ich selber rede immer noch von der feinen Pizza, die wir vorher gerade gegessen haben, zum Beispiel.
Mhm. Aber das Negative auch, in dem Fall.
Aber das Negative auch. Und da wird es dann auch herausfordern. Das findet dann auch wirklich, ja, praktisch alle Hochsensiblen herausfordernd.
Mhm. Also das heisst, es kann dann Stunden, Tage lang sein, dass einem etwas beschäftigt, wo jemand anders schon lange
an Akta geleitet hat wieder.
Okay.
Genau.
Mhm. Schmale Komfortzone war noch, gell?
Genau. Also Komfortzone ist ja der Bereich, wo es dir wohl ist, wo es dir gut geht, wo du erholt bist, entspannt bist und dir ist einfach so bei Hochsensiblen einfach sehr viel schmäler. Und das ist einfach eine grosse Herausforderung, dass man einfach immer wieder auch zurückkommt in die Komfortzone. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass man nur in der Komfortzone ist, weil dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln, dann lernt man auch nicht, dann wächst man auch nicht. Aber es ist wichtig, dass man immer wieder auch zurückkommen in die Komfortzone und nicht die ganze Zeit außerhalb ist.
Mhm. Dann haben wir den vierten Punkt, der noch ist, Tendenz zu
Überstimulation.
Ja. Mhm.
Genau.
Die Reizüberflutung.
Die Reizüberflutung, was so, ja, vielleicht so das Offensichtlichste ist, so wenn einfach viel aufs Mal auf einen einprasselt, dass man dann gereizt wird, dass man nervös wird, unruhig wird. Und ja, dass einfach für den Moment einfach zu viel ist.
Viele Leute, die hochsensibel sind, leiden ja auch, bis sie vielleicht erfahren, dass das normal ist und dass sie so dürfen sie und dass das wie zu ihrem Leben gehört, zu ihrem Sein. Wieso erlebt man das so viel so negativ?
Die eigene Sensibilität.
Mhm.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so zu beobachten, dass Menschen, die neu zu mir in Beratung kommen, die sich neu mit dem Thema befassen, dass wir so das Negative im Vordergrund stehen, einfach die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Überforderung aufgrund von der Reizüberflutung, das vielleicht nicht reinpassen in das Arbeitsumfeld, auf das gehen wir ja dann auch später noch ein. Dass wir all diese Sachen einfach so im Vordergrund stehen und einfach nur die Strategien fehlen. Wie kann ich mir mein Leben einrichten oder auch, dass ich mich selber gut genug kenne, dass ich das auch weiss, wie kann ich mir mein Leben einrichten, dass es mir gut geht.
Und eben, wir wollen es erwähnen, Hochsensible haben so viele positive Eigenschaften. Komm, wir zählen es nochmal auf. Also es ist wirklich beeindruckend, was so Menschen mitbringen, gell?
Ja. Ja, absolut. Also Hochsensible haben ein sehr reiches Innenleben, sind sehr tiefgründig, sind begeisterungsfähig, haben oft sehr viele Ideen und sie sind, was ich besonders schön finde, Hochsensible sind auch so bis ins höhere Alter ausprägt lernfähig. Das ist auch so, ja, so etwas, was ich mega schön finde. Sie können sich auch so an die kleinen Sachen so freuen und die die emotionale Intensität, die oft so als herausfordernd erlebt wird, die ist ja auch im Positiven stark. Mhm. Also auch irgendwie, wenn man schöne Blumenwiese sieht oder schöne Musik hört, dann kann ja das auch wie fast überwältigend sein.
Ja, genau.
Hochsensible sind oft sehr kreativ. Und das muss ja nicht nur heissen, irgendwie, dass man gut keine Sachen gestalten, basteln oder so. Es kann ja auch sein, dass man im Berufsleben sehr kreativ ist, dass man sehr innovativ ist, Lösungen findet, die vielleicht vorher noch niemand gesehen hat und so. All diese Sachen.
Mhm. Ich finde es so cool, eben, wenn man jetzt ein negatives Bild hat oder findet, oh, ich bin einfach immer so sensibel und ich spüre so zu viel. Es gibt Möglichkeiten, wie man einfach den Alltag besser managen kann, dass man besser durchkommt, dass man sich wohler fühlt. Gell? Also es sind eben so Strategien, von denen redest du. Was ist da genau gemeint, weißt, mit so Strategien?
Also zum Beispiel, also ganz konkret ist Zeitplanung. Gerade wenn man jetzt so wie viel hochsensibel einfach sehr begeisterungsfähig ist und immer so, jemand hat jetzt mal gesagt, kann mehr Ideen hat als in ein Leben passen.
Ja, so gut.
dann ist einfach die Gefahr, dass die Agenda einfach zu voll ist. Und da ist einfach auch ganz wichtig, dass man sich einfach auch Zeit nimmt, wo einfach so Pufferzeit, der tut einplanen, wo man nichts vorhat, wo man keinen Termin hat oder wo man wie auch kann einfach mal einfach für sich sein und einfach auch wieder alles verarbeiten. Bei mir ist das zum Beispiel so ganz konkret, wenn ich von einer Urlaubsreise oder sonst von einer kurzen Reise oder so zurückkomme, dann tue ich mir für den nächsten Halbtag keinen Termin einplanen. Da gibt es keinen Beratungstermin oder sonstigen Termin, sondern das ist dann einfach Zeit für mich. Und wo ich wie merke, ja, andere Menschen können das, die kommen am Sonntagabend von der Ferien heim, kommen am Sonntagabend mit dem Flieger heim und gehen am Montagmorgen ins Büro. Und ich merke, wie ich kann das nicht, weil ich brauche dort wie mehr Zeit zum Heimkommen.
Dann ist Entspannung, gell, ist ein Riesenthema.
Entspannung ist sehr ein wichtiges Thema und ein riesiges Thema. Es ist sehr wichtig, einfach über den Körper einfach immer wieder so in die Entspannung reinzukommen. Das muss man ein bisschen herausfinden, was jetzt individuell für einen am besten passt. Ob es ist, dass man sich im Sport dort auspowert, dass man gar nicht mehr kann denken, oder ob man lieber geht spazieren. Das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Sicher ist auch gut, in die Natur rauszugehen, laufen und so, dass man einfach wieder ein bisschen runterfahren kann von all diesen vielen Reizen und von der Reizüberflutung.
Dann hast du letztes Mal so etwas Schönes gesagt, irgendwie, dass man die Fühler, wenn es mir recht ist, in etwas Schönes reintauchen soll, weil man ja permanente Fühler so ausgestreckt hat. Wie hast du das genau gemeint?
Genau, also weil die Fühler oder die Antennen ja immer auf Empfang sind. Mhm. Und man kann ja den Empfang nicht abstellen. Aber was man kann machen, ist, dass man einfach die Fühler einfach immer wieder auch dort in Schönes eintauchen. Das kann zum Beispiel sein, dass man schöne Musik hört, vielleicht auch etwas instrumental, irgendeine Klaviermusik oder so, wo es einfach gar keinen Text gibt oder so. Oder ich höre dann auch sehr gerne Lobpreismusik. Also, ja, Musik, wo Gott arbeitet wird damit. Und ja, oder sonst einfach kreative Tätigkeit, indem man etwas dort gestaltet, zum Beispiel floristisch, mit Blumen oder wie auch immer. Hm. Das ist sehr, sehr individuell.
Ich finde es eben so interessant, weil für mich ist Entspannung auch irgendwie so nichts machen, weißt du? So. Aber nichts heisst ja auch, man stellt einfach den Fernseher ein, weißt du? So, lässt sich berieseln. Ist das nicht gemeint?
Nein, das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Es kann auch mal gut sein, einfach sich zu berieseln lassen und einfach nichts und einfach irgendwie einen schönen Film anschauen, unbedingt. Warum nicht? Aber oft ist so, dass uns das dann gar nicht so gut tut, wie man denn meint. Dass oft wirklich, dass man mehr kann auftanken. Und vor allem für Hochsensible ist oft so, dass ästhetisch auch sehr, sehr wichtig, wenn man wie kann kreativ etwas gestalten, etwas nähen, etwas töpfern, mit Blumen machen, wie auch immer. Mhm. Oder vielleicht selber ein Musikinstrument spielen, zum Beispiel.
Das erlebst du mega als etwas Schönes, gell?
Genau, das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft. Und ich habe zum Beispiel, ich habe mir vor 2 Jahren einen Kindheitstraum erfüllt und habe angefangen, Klavier zu spielen. Und ich habe festgestellt, dass mir das sehr, sehr hilft, um mich zu entspannen, weil ich finde das so anstrengend,
ja, so gut,
dass ich dann nicht mehr grübeln kann.
Ja,
und das ist für mich dann so das Entspannende, dass ich, wenn ich am Klavier übe bin, nicht mehr nachdenken kann. Mhm. Weil ich mich so muss konzentrieren auf die Note und alles.
Und gleich etwas anderes im Hirn gebraucht wird, gell?
Genau.
Ja, so interessant. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, oder du hast aufgeschrieben, abgrenzen.
Ja.
Was meinst du mit dem?
Also sich gut abgrenzen lernen ist für jeden Mensch wichtig, aber ich glaube für Hochsensible einfach besonders, weil sie ja so viel spüren und so viel wahrnehmen, auch von den anderen Menschen, und weil sie sich ja auch mühen, irgendwo schützen, ihre verletzliche Seite auch und so. Und darum ist es für Hochsensible besonders wichtig, dass sie sich gut können abgrenzen. Und das kann man auch lernen.
Mhm.
Das ist auch wichtig, dass man das lernt. Und
was könnte denn das heißen? Hat das mit dieser schmalen Komfortzone zu tun?
Ja, nicht unbedingt. Also ich denke jetzt beim Abgrenzen mehr wie, dass ich auch alles, wo ich höre, ich bin auch nicht für alles verantwortlich, wo mich auch nicht reit wird, oder ich muss mich auch nicht um alles kümmern. Wenn jetzt irgendwie jemand zu mir kommt und es geht ihm schlecht, dann kann ich schon empathisch sein, aber ich muss mich nicht immer um alles gerade kümmern. Mhm. Und ich habe dort sehr ein schönes Bild, das ich gerne verwende. Und zwar ist das Bild vom Garten, wo ich gerne arbeite mit meinen Kundinnen. Und wo ich sage, schau, wenn du in deinem Garten, nie in deinem Garten zuhause bist, sondern immer bei der Nachbarin im Garten bist und schaust, was sie dort macht und ob sie genug güsst und ob sie wieder mal jette und so weiter, dann tust du deinen eigenen Garten vernachlässigen.
Mhm.
Und es ist wichtig, dass du genug Zeit in deinem eigenen Garten verbringst, wo du die Blümchen oder was auch immer wächst in deinem Garten, wo du das tust, hegen und pflegen, damit das darf aufblühen.
Mhm. Ja, das ist ein super Bild. Mhm.
Ja, genau, das ist ein super Bild, das viele als sehr hilfreich finden.
Auch das Nein sagen, das da ein bisschen reinspielt, gell?
Als Nein sagen, auch das einen Haken um meinen Garten herum machen und ich entscheide, wer darf durch das Türli gehen, wer darf reinkommen in meinen Garten und wer darf eben nicht einfach rein trampen. Oder auch zu welchem Zeitpunkt und so weiter.
Mhm. Weniger ist mehr, hast du auch noch aufgeschrieben?
Ja, genau. Also oft ist so, wenn wir uns überlegen, so Selbstfürsorge und wie kann ich jetzt gut für mich sorgen und mich entspannen, ist es oft so, dass wir überlegen, was könnten wir mehr machen. Oder wir könnten vielleicht mehr Sport machen, mehr Bewegung und mehr das und mehr das und mehr das. Und dann ist auch die Gefahr, dass man dort wieder in einen Stress reinkommt.
Mhm.
Und oft ist es auch, ist einfach auch weniger mehr. Und man könnte vielleicht sagen, Selbstfürsorge kann auch sein, dass wir etwas weglassen. Etwas, was wir bis jetzt gemacht haben, wo man könnte sagen, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß und ich lerne das weg. Mhm. Auch das könnte Selbstfürsorge bedeuten.
Etwas Aktives zum Machen, Grenzen erweitern, also quasi wie die schmale Komfortzone, so verstehe ich das, ein bisschen ausdehnen.
Ja, genau. Die Komfortzone ein bisschen ausdehnen und da kann ich auch selber ein bisschen spielen mit mir und da kann ich mich auch selber herausfordern und das ist auch wichtig, weil ich beobachte, dass viele Hochsensible ich denke, alle Hochsensible kennen das Gefühl von Überforderung und das Gefühl von Reizüberflutung. Das ist kein angenehmes Gefühl. Und dann könnte die Gefahr sein, weil man eben so unangenehme Erfahrungen schon gemacht hat, könnte die Gefahr sein, dass man probiert, nur mehr in der Komfortzone zu sein.
Mhm.
Und sich dort nicht mehr rauswagt und sich selber auch nicht mehr zumutet oder einfach nicht mehr viel zumutet und schaut, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone.
Mhm.
Und wenn man das macht, dann wird die Komfortzone automatisch immer enger.
Ja.
Und das ist total kontraproduktiv. Und es ist wichtig, dass wir auch immer wieder uns an unsere Grenzen anlehnen. Weil lernen oder wachsen tun wir außerhalb unserer Komfortzone.
Es tut dann auch gut, oder? Wenn man dort Erfahrungen, positive Erfahrungen macht. Oder?
Genau, absolut. Und dann wird die Komfortzone einfach auch grösser. Wenn ich jetzt denke, zum Beispiel an unseren Podcast, die erste Folge, die wir aufgenommen haben, bin ich nervöser gewesen als jetzt die zweite Folge, macht es mir schon viel mehr Spass. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass wir uns auch immer wieder irgendjemand anwagen, wo wir vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht haben und nicht zu viel Angst haben vor der Überforderung.
Ja, genau.
Und ja, weil so können wir auch wachsen und weiterkommen.
Der letzte Punkt, den ich super finde und ich schwierig finde, Kritikfähigkeit. Furchtbar, wenn mir jemand Kritik gibt, dann halt das bei mir, also ewig nachher das verarbeiten, das ist schwierig. Und du sagst, persönlich nehmen kann man, dass man es eben nicht persönlich nimmt, oder? Das kann man trainieren.
Ja, das kann man auch trainieren. Und zwar kann man sich da wir auch fragen, wenn man jetzt Kritik, wenn einem Kritik entgegenkommt. Und natürlich, ich finde das auch schwierig, wenn einfach so Kritik kommt, wo irgendwie einfach so über einen drüber gefahren wird oder in einer schlechten Art und Weise. Das ist schwierig. Aber wenn so konstruktive Kritik kommt, dann denke ich mir immer, ja, ich bin froh, weil sonst, dadurch kann ich ja auch etwas lernen und dadurch kann ich mich verbessern. Und eigentlich ist es nicht gut, wenn man keine Kritik mehr rüberkommt. Mhm. Weil dann bleiben wir stehen und könnten nicht mehr wachsen. Also das wäre vielleicht auch als etwas Positives angesehen. Wenn mir so Kritik entgegenkommt, dann kann ich mich auch fragen, wenn ich merke, so, jetzt muss ich mal durchschnaufen und das also trifft mich jetzt schon, dann kann ich mich auch fragen, warum trifft mich das denn jetzt so fest? Ist denn das wirklich so schlimm, wenn mir jetzt jemand sagt, schau, da und da hast du jetzt einen Fehler gemacht oder das ist jetzt nicht so gut gewesen oder so. Ist denn das wirklich so schlimm? Also es ist doch niemand von uns perfekt. Mhm. Und wir dürfen alle Fehler machen. Und ja, da kann ich mir auch selber heranschauen und sagen, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, hat mir die Person das gesagt, ganz im Gegenteil.
Ich lerne daraus,
ja. Genau.
So cool. Also dir hat das mega geholfen, die Strategie, die wir da angeschaut haben, gell, dass du dein Leben anders kannst leben.
Genau.
Du hast vorher gesagt, wie es dir heute geht. Also eben, das ist ein anderes Leben mit Qualität und wo du so begeistert bist, wie du heute deine Hochsensibilität als Gabe kannst erleben, dass du ja dich auch ausgebildet hast und anderen Menschen hilfst in diesem Bereich. Jetzt wollen wir ganz konkret mal anschauen, was ist, wenn vielleicht nicht ich selber hochsensibel bin, sondern mein Partner. Was ist denn? Was hast du da für einen Rat?
Ich finde es einfach mega, mega wertvoll, wenn man sich mit dem Thema dort auseinandersetzt und wenn man sich dafür dort interessiert, auch wenn man jetzt denkt, man ist selber nicht hochsensibel, aber vielleicht der Partner, dann ist es einfach so wertvoll, wenn man sich trotzdem auf das Thema KI lässt, versucht nachzuvollziehen oder den Partner auch fragt, was ist jetzt diese Empfindung genau, oder erklär mir das. Mhm. Und einfach auch Interesse zeigt am Partner und der Partner kann einem so vielleicht auch Sachen aufzeigen, die man selber gar nicht so fest wahrnimmt. So einfach so das gegenseitige Interesse.
Also dass jetzt der nicht hochsensible auf den hochsensiblen Partner zugeht und sagt, wie siehst jetzt du das? Oder was könnte das denn konkret bedeuten, genau, so in einer Beziehung?
Genau. Ja, also so ganz konkret zum Beispiel kommt mir in den Sinn, wie mein Mann hat das am Anfang von unserer Beziehung eher schwierig gefunden, wenn ich so einfach so viel Intuition kann oder das Gefühl kann oder einen Eindruck kann oder so. Und das ist für ihn relativ schwierig gewesen, weil er das halt nicht hätte können nachvollziehen und so. Und so mit der Zeit hat er das dann wie auch gelernt zu schätzen. Mhm. Und ja, und da habe ich wie auch gemerkt, wie es bei ihm auch die Veränderung gegeben hat, wenn er dann plötzlich gesagt hat, ja, also wenn du den Eindruck hast, dann wird das schon so sein. Oder
weil er in der Vergangenheit gemerkt hat, du hast recht gehabt.
Ja, genau. Ja. Genau. Oder weil er dann wie auch dankbar war, dass ich wie Sachen einfach früher erkannt habe oder so.
Was kann es denn für ein Gewinn sein, für eine Beziehung, weißt, wenn man so wie sich auf das einlädt und der Partner nicht so abtut, immer so, du meinst ja immer und so. Das gibt es ja manchmal schon auch, oder? So die Tendenz, Und ich habe auch schon viel gemerkt, dass ich dann eben schon recht hatte, dass ich jetzt das gespürt habe, was bei gewissen Leuten abgeht, wo mein Partner zuerst gefunden hat, mein Mann zuerst gefunden hat, ja, nein, sicher nicht. Und nachher ist es genau so gewesen, oder? Einfach weil man so Schwingungen, oder ich weiß auch nicht, was man da alles mitbekommt.
Ja, genau.
Was kann es für ein Gewinn sein für eine Partnerschaft?
Also ich glaube, es ist für beide ein Gewinn. Also der nicht hochsensible Partner profitiert vom Hochsensiblen eben von der Intuition, von dem Eindruck, wo vielleicht schon früher da ist, wo vielleicht früher auch irgendwie keine richtige Wiese oder so, wo man vielleicht selber noch gar nicht wird gesehen. Und umgekehrt profitiert natürlich auch der Hochsensible vom nicht Hochsensiblen im Sinn von, ja, dass man Sachen auch sachlich anschauen kann und ja, oder vielleicht ein bisschen mit mehr Distanz dorthin gehen, nicht ganz so emotional reagieren und so weiter.
Aber wahrscheinlich muss man auch aufpassen, wenn man selber hochsensibel ist, dass man jetzt vom Partner nicht erwartet, oder? Dass er immer muss aufpassen, was er sagt, oder dass immer alles korrekt muss kommen, oder dass man sie auch nicht irgendwie falsch versteht. Weißt du, was ich meine?
Ja, unbedingt. Also ich finde es ganz wichtig auch, dass man da auch Eigenverantwortung übernimmt fürs eigene Empfinden. Also es ist nicht hilfreich, wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt hochsensibel und alle müssen sich nach mir richten. Sondern ich bin selber verantwortlich für meine Gefühle und ich kann meinem Partner sagen, du, schau, wenn du das so und so sagst, das verletzt mich. Aber grundsätzlich ist nicht der Partner für mein Empfinden verantwortlich, so. Sondern ich bin selber für mich verantwortlich.
Und eben der Umgang, wie man dann mit diesen Gefühlen umgeht, oder?
Genau, genau.
Ein anderes Thema, wo einem natürlich die Hochsensibilität kann begegnen kann, wo vielleicht man selber und auch der Partner, Partnerin das Problem nicht hat, ist, wenn das Kind hochsensibel ist. Wie kann das sein, dass das auffällt? Weißt, wie erkennt man das überhaupt?
Ja, also ich denke, bei einem hochsensiblen Kind kann man vielleicht zum Beispiel gesehen, dass sie ein guter Beobachter ist, dass er sich schon recht früher vielleicht sehr gewählt kann, ausdrücken, einen guten Wortschatz hat, dass sie einfach sehr empathisch sind, schnell auch Stimmungen aufnehmen, dass sie wie auch am Abend schnell überreizt sind, wenn sie etwas Schönes erlebt haben zum Beispiel, ob dass sie dann wie auch schlecht könnt einschlafen und so. Ja, und das sind wie so Sachen, die so ein bisschen Indizien geben, die so in die Richtung gehen können.
Auch negativ, weißt du, kann es sein, dass ein Kind negativ wie auffällt, weil es das vielleicht wie nicht managen kann?
Ja, es kann vielleicht wie sein, dass das Kind einfach oft gereizt ist oder einfach viel Wutausbrüche hat oder so Gefühlsausbrüche, weil es wie das noch nicht so gut regulieren kann und mit dem umgehen.
Wie kann man jetzt gerade dort als Eltern reagieren? Wie kann man so einem Kind beistehen?
Ich glaube, wichtig ist, dass man dem Kind hilft, so natürlich altersgerecht, aber dem Kind auch hilft, irgendwie seine Bedürfnisse wahrzunehmen und auch dem Kind hilft, herauszufinden, was es jetzt gerade braucht. Braucht es jetzt Ruhe? Braucht sie irgendwie den Rückzug, dass sie irgendwie in Ruhe ein Büchli anschauen kann? Oder muss es jetzt rausgehen und sich auspowern? Dass man wieder das Kind gut begleitet und mit ihm redet und sagt, komm, probier es mal aus.
Also das heisst auch, man muss konkret mit dem Kind sich Zeit nehmen, oder irgendwie? Das passiert ja nicht in der Hektik, nehme ich jetzt an. Also das muss man so ein bisschen auch halt eben das feinfühlig sein, oder?
Ja,
wie schafft man das, weißt, um dir das zu spüren?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir im Kontakt sind mit unseren Kindern und uns auch irgendwie Zeit nehmen. Und wenn es jetzt irgendwie so einen Wutausbruch oder Gefühlsausbruch hat, dass man nicht einfach sagt, so jetzt hör auf täubeln oder so, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, das Kind in den Arm nimmt, wenn es dann wieder ein bisschen oben runterkommt, dass man dann wie überlegen könnte, du, jetzt bist du so aufgebracht gewesen, was denkst du, was könnte dir helfen, dass man sich wie mit dem Kind gemeinsam auf Suche geht, dem Kind vielleicht auch anbieten, schau, vielleicht wenn wir das und das ausprobieren. Genau.
Wenn es eben sehr empfindlich ist auch, oder, und irgendwie Mühe hat mit gewissen Sachen, ist man natürlich auch versucht, dass Eltern das Kind so liebt, oder dass man es irgendwie mega behüten und so, oder? Und ja, nicht, dass eben verstört ist irgendwie, das ist auch noch schwierig, oder? Wahrscheinlich da Balance zu finden.
Ja, das ist auch noch schwierig. Und ich empfehle einfach unbedingt, Kind nicht unter einen Glassturz stellen. Das ist so ein bisschen das, ja, wenn man denkt so, ja, mein Kind ist so sensibel und so fein und so, und dass man es am liebsten will, wie du sagst, vor möglichst allem bewahren. Und zu dem rate ich überhaupt nicht, weil Kinder müssen sich zurechtfinden in der Welt und im Leben. Und es ist wichtig, dass man es da gut begleitet. Und es ist wichtig, dass man unseren Kindern nicht alles aus dem Weg räumt, alle Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber dass man es auch gut begleitet und immer auch den Rücken stärkt. Und ich habe immer, für mich ist immer so das Beispiel mit dem nassen T-Shirt. Das ist so mein Beispiel, weil ich finde, da kann man sich es gut vorstellen. Mhm. Wenn ein Kind ein nasses T-Shirt hat und ich finde das, also wenn mir das passiert, das ist total unangenehm, oder? Wenn man irgendwo nasse Kleider hat, finde ich auch,
ja,
oder?
Absolut. Ja, genau. Kann man gar vorstellen.
Genau. Wenn das jetzt die Hai passiert, dass das Kind sich irgendwie Wasser über das T-Shirt schüttet, dann kann ich sagen, schau, du darfst es abziehen, hängst es über die Heizung, holst dir ein frisches, dann kannst du das andere T-Shirt nochmal anlegen. Und ein anderes Mal sind wir auf einer Wanderung und das Kind leert sich irgendwie Wasser über das T-Shirt, und dann sage ich zu meinem Kind, schau, wir sind da jetzt mitten auf einer Wanderung, wir haben jetzt kein anderes T-Shirt, du musst das jetzt aushalten. Aber ich verstehe, dass das unangenehm ist, und wir halten das jetzt zusammen aus. Mhm. So quasi. Das ist wie so, beides muss möglich sein. So. Mhm. Das Kind nicht nur die eine oder nur die andere Erfahrung gemacht, sondern je nach Situation, wie das Leben bringt.
Ich habe bestaut quasi.
Genau, gehen wir damit um. Mhm. Genau.
Sehr naheliegend jetzt auch beim Kind, oder, ist das Thema, was, wenn ich hochsensibel bin und Mama und Mami bin. Du bist ja auch auf das Thema gekommen, über das, also dass du das Buch gelesen hast, über hochsensible Mütter.
Genau, hochsensible Mütter.
Also
genau.
Das heisst, du bist ja irgendwo herausgefordert gewesen als Mami, weil du wie gemerkt hast, irgendwie bringst du das nicht zusammen, oder wie?
Ja, also es war so, als ich auf das Buch gestossen bin, hatte ich ein Kleinkind und ein Baby gehabt. Und ich habe so recht zweifelt an mir, weil ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich so ein bisschen links und rechts geschaut habe, habe ich wie so das Gefühl gehabt, alle anderen Mütter schaffen das mit links und viel lockerer und möchten nur den ganzen Haushalt nebenbei. Und ich habe das Gefühl, ich habe mein Baby und schaffe nichts mehr nebenbei. Mm. Kennst du das auch?
Ja, sehr gut. Ich könnte sagen, ich sage nichts, aber sehr gut. Jetzt habe ich so immer das Gefühl, die anderen haben es besser im Griff, oder? Das ist
genau, genau. Und dann ist halt auch noch das Vergleichen, oder? Ja. Wo sowieso einfach Gift ist. Und ja, und dann bin ich auf das Buch gestoßen, da habe ich mich einfach ja so wiedergefunden in dem Buch. Und ich finde schon, also mein Herz schlägt für Mütter und für hochsensible Mütter. Mhm. Gerade wenn man Mutter ist und hochsensibel ist, dann ist es umso wichtiger, dass man gut für sich sorgt. Nur schon der Schlafmangel, oder? Dass man schaut, dass man immer wieder auch schlafen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel ganz ein kleines Baby hat und einfach die Nächte sehr unruhig sind und man immer wieder muss aufstehen in der Nacht, dass man dann wirklich den Tag durch, wenn das Baby dann am Schlafen ist, dann einfach ohne schlechtes Gewissen einfach wirklich herliegt und auch nochmal die Augen zumacht und nicht das Gefühl hat, man muss in der Zeit dann den ganzen Haushalt tiptop erledigen. Mhm.
Was hast du dort noch für Tipps? Weißt, es ist ja etwas, was dir näher am Herzen ist, für so Mamis, wie sie sich selber schauen können.
Ja, sehr. Also ich glaube, so einfach so die, einfach im Alltag auf der Suche sind nach so Mini-Pausen. Vielleicht so einfach kleine Pausen oder Mini-Oasen, wo man sich einbauen in den Alltag. Weil jeden Monat ein Wellness-Wochenende wird nicht drin liegen. Und das ist auch gar nicht nötig, das wäre auch gar nicht zielführend, sondern vielleicht dann noch ein zusätzlicher Stress.
Ja.
Aber so die kleinen Päuseli im Alltag, wirklich wenn das Baby schläft oder wenn das Kind mal in Ruhe spielt und vertieft sind in ihr Spiel, dann wirklich schauen, was tut mir gut, nicht irgendwie einfach dann am Smartphone einfach rumscrollen, da ist so viel einfach Zeit einfach schnell verloren, sondern wirklich dann ja, was kann ich in der Zeit machen?
Wieder die Antennen etwas Schönes hineindünkeln.
Genau,
oder?
Auch wenn es noch 5 Minuten sind. Genau.
Ja. Genau. Was bringt denn das, die Mini-Pause? Ist denn das auch wieder so ein Runterfahren? Oder, ja?
Genau, so ein Runterfahren und Erholung und einfach auch wieder zu sich schauen und auch wieder auftanken, oder? Weil ja, der Alltag mit kleinen Kindern ist kräftezehrend und wenn man hochsensibel ist, dann einfach noch mehr.
Hm.
Und ja, dass man einfach immer wieder einfach auch ein bisschen abkommt von dem Stresslevel und sich auch selber wieder spürt, oder?
Ja. Ja, genau, das hat mir dann auch fast
spürt
nicht mehr.
Und wahrnimmt, was man braucht und wie es einem geht.
Mhm. Mittagspause, Zimmerstunde steht da drin.
Ja, unbedingt. Finde ich, ist obligatorisch.
Aber so schwierig zum Umsetzen, amigs, ne? Die Kinder haben immer Lust.
Am Anfang war es schwierig zum Umsetzen. Meine Kinder haben sich dann daran gewöhnt. Mittlerweile habe ich das Problem, dass sie dann schnell in die Zimmerstunde gehen, weil... weil wir irgendwie kaum mit dem Essen fertig sind und sie sind schon da, bis ich gemerkt habe, dass der Teller noch am Tisch steht und sie dann eigentlich sättet und den Geschirrspüler rum. Genau.
Also es ist so eine gewisse Zeit nach dem Essen, wo sie dann selbstständig
genau,
ins Zimmer gehen.
Genau, wo sie in ihr Zimmer gehen und wo sie einfach etwas ruhig spielen und nicht irgendwie noch auf Musikinstrument rumklimpern und weiss nicht was. Sondern wo die Idee wäre, dass sie etwas ruhig spielen. Funktioniert natürlich nicht immer, ist ganz klar. Und es gibt auch immer wieder mal Zeiten, wo sie einfach wieder kommen und wieder etwas wollen. Aber so ein bisschen einfach das Probieren gewöhnen.
Mhm.
Das Kind einfach lernen, schau jetzt nach Mittag, es ist einfach eine Zeit, und einfach das Mami einfach entspannen. Und nachher dürfen die wieder mit allem kommen.
So ein bisschen, dass sich selber auch wieder gerne hat, geht auch wieder in da sein, ja, oder? Etwas genau. Für sich machen, etwas sich Liebes tun. Und auch mal etwas ohne Kind machen?
Ja, unbedingt.
Mhm.
Schauen, wenn man das Kind vielleicht mal abgeben kann, ob es irgendwie Großeltern gibt oder vielleicht liebe Nachbarn oder Freunde, Göttis. Dass man einfach auch wieder mal einfach auch rauskommt und vielleicht einmal wieder mit dem Partner Gottes Nacht essen, mit einer lieben Freundin oder wieder mal ins Kino gehen oder einfach mal auch wieder etwas ohne Kind machen, unbedingt.
Was würdest du denn sagen, was ist bei einer hochsensiblen Mutter anders als bei einer nicht hochsensiblen Mutter?
Also ich glaube schon, dass die Zeit mit kleinen Kindern für hochsensible Mütter besonders anstrengend ist, weil einfach so die Verfügbarkeit immer, so die Präsenz, die man ja immer muss haben für das Kind, einfach sehr, sehr anstrengend ist und auch so die ständige Arbeitsunterbrechungen habe ich auch sehr anstrengend gefunden, wo die Kinder noch so ganz klein sind und ich gemerkt habe so, ja, wenn ich am Kochen bin, dann will ich gerne kochen und wenn ich am Aufräumen bin, dann will ich gerne aufräumen, wenn ich am Putzen bin, will ich putzen. Und wenn dann ständig irgendjemand kommt und Mami das und Mami das und Mami das und Mami hat Hunger und Mami muss aufs WC und so, dann sind das einfach immer wieder so die Unterbrechungen, wo einfach wir auch keinen Stress auslösen.
Mhm.
Und das glaube ich schon, dass das bei hochsensiblen Müttern schneller oder stärker ist.
Noch das Thema hochsensibel sein beim Schaffen. Eben, wir kennt das so ein bisschen von Beziehungen oder so, das Thema hochsensibel, aber man bringt sich ja selber auch einen Arbeitsort mit. Das wird ja Auswirkungen haben, nehme ich an.
Ja, das hat Auswirkungen. Also man kann ja die Hochsensibilität nicht auf gewisse Bereiche fokussieren, sondern man ist immer hochsensibel in jedem Lebensbereich. Und da ist es einfach auch wichtig, dass ich auch in Bezug auf meine Arbeit auch gut für mich selber sorge, dass ich mir auch überlege, wenn ich einen neuen Arbeitsplatz suche, wie wäre so ein gutes Arbeitsumfeld für mich. Also zum Beispiel das Grossraumbüro kann sehr herausfordernd werden mit all den verschiedenen Geräuschpegeln und all dem. Gibt es da Sachen, die ich kann gestalten kann? Wie ist es mit Homeoffice, wo man sich wirklich überlegen kann, was man da kann kann gestalten oder dass man die Pause vielleicht nicht immer mit den Kollegen verbringt, sondern vielleicht auch mal allein.
Ja.
Zum Beispiel eine Stelle gehabt, da bin ich dann über den Mittag gerne mal ein bisschen gelaufen. Das war nur irgendwie eine Viertelstunde gewesen, oder 10 Minuten. Bin ich so über, können über das Feld laufen. Und das hat mir dann schon wieder ganz eine andere Basis dann für den Nachmittag gegeben.
Mhm. Sinnfrage muss erfüllt sein. Das hat mich überrascht, als ich das gelesen habe. Also das ist bei Hochsensiblen ganz wichtig, dass es Sinn macht, dort, wo sie arbeiten.
Ja, das ist für Hochsensible besonders wichtig, dass sie können nicht einfach so einen Job machen, damit sie einen Job machen, sondern es muss wie, sie müssen hinter die Werte von dem Unternehmen können stehen. Oder es muss wie für sie sinnvoll sein.
Wieso ist das denn nur bei Hochsensiblen? Ist das denn bei anderen weniger?
Also ich glaube, es ist besonders bei Hochsensiblen, okay. Besonders ausprägt.
Ja,
oder es ist wie, natürlich kann man auch einen Job machen, wo man vielleicht nicht ganz hinter die Werte von dem Unternehmen kann stehen, aber es wird wahrscheinlich mehr Energie kosten.
Ja. Also der Sinn muss da sein beim eigenen Job, den man macht. Ja. Ein wichtiger Punkt. Und ganz etwas Schönes finde ich zum Schluss noch, was hier wichtig ist, auch Hochsensibilität, wenn es um den eigenen Glauben geht. Das ist ja dort etwas mega ausgeprägt, so ein bisschen, weil die Menschen sehr fest auf der Sinnsuche sind, hast du gesagt, gell?
Ja, genau. Also hochsensible Menschen sind sehr auf der Suche nach dem Sinn vom Leben auch. Die Fragen sind, denke ich, sind wichtiger oder tiefer. Und hochsensible Menschen haben so eine grosse Sehnsucht auch nach Veränderung und nach Wachstum, nach Erkenntnis, nach Offenbarung. Also so das ganze, die Fragen vom Glauben sind wir ja, vielleicht nochmal wichtiger.
Ich habe mal gehört, wenn man zu hochsensibel heimgeht, dann sieht man ganze Bücherregal voll mit Büchern, wo es eben um Sinn vom Leben geht. Oder weißt du, so ein bisschen weiterentwickeln, wie komme ich weiter? Hat das etwas?
Ja, das hat etwas, ja, bestimmt, ja.
Man ist so auf der Suche, oder? Ja. Man wird wie so ankommen, genau.
Genau.
Haben denn Hochsensible auch so ein bisschen einen besonderen Zugang, weißt du, so ein bisschen zu dem Übernatürliche, sage ich jetzt einfach mal, zu dem Glauben, das ist ja etwas Übernatürliches. Also ist das, sind sie da so gespürig, oder was würdest du sagen?
Ja, ich denke schon, dass Hochsensible da oft besonders gespürig sind und dadurch können sie auch sehr, sehr viel bewirken. Sie sehen ja auch so den Handlungsbedarf in der Welt, also, und sie sehen ja auch, sie sehen auch dort, wo es nicht gut läuft, wo man etwas machen und so. Und sie spüren auch viel eher, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Und dadurch können sie sehr, sehr viel bewirken.
Mhm.
Ja, mir ist noch wichtig zum Schluss zu sagen, dass Gott hat in jeden einzelnen Mensch so viel Potenzial hineingelegt. Gerade mit der Hochsensibilität, da sind so viele Gaben verbunden. Und ich finde das so schön, wenn Menschen das können einfach immer mehr entfalten und sie auch immer mehr so dürfen werden, wie Gott sie denkt hat und gewollt hat und einfach auch ja, immer heiler werden und so einfach dürfen wirken in der Welt.
Karin, danke vielmals für deine Zeit. Danke vielmals, haben wir so viel über das Thema von dir lernen und hast du auch so viel aus deinem eigenen Leben erzählt. Das ist mega wertvoll. Und wir verlinken euch gerne ganz viel gutes Material zu dem Thema, das ihr euch noch mehr vertiefen könnt. Und natürlich auch die Adresse von der Karin Rappo, die als psychosoziale Beraterin arbeitet. Danke vielmals für dein Dabeisein, Karin.
Danke dir auch, Ruth.
Karin Rappo ist psychosoziale Beraterin und hat selber viele Jahre darunter gelitten, dass sie so viel wahrnimmt. Bis sie gemerkt hat, dass sie hochsensibel ist und dass das okay ist. Aber sie hat sich auch eine Strategie antrainiert. Verschiedene Strategien, die ihr helfen im Alltag, um mit ihrem hohen Empfinden besser umzugehen. Und ich hoffe, euch helfen diese Strategien auch, wenn ihr merkt, puh, das Thema könnte auch euer sein. Oder eben vielleicht das von der Nachbarin, einem Kind oder einem eigenen Partner. Und wer weiss, vielleicht hat es auch der eine oder andere Lesestoff unter den Links, der euch da noch mehr weiterhelfen kann. Jetzt wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. So schön, dass ihr mit dabei gewesen. Mein Name ist Ruth Stutz. Tschüss miteinander.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.